Guten Morgen, auch von mir. Wir wollen heute weitermachen im Epheserbrief, wo ich auch beim letzten Mal gestartet bin, wo wir zusammen gestartet sind. Wir sind im Epheser 1, wir haben die ersten zwei Verse angefangen zu lesen, zu betrachten, zu schauen, was Gott in seinem Wort in dem Epheserbrief sagt. Ich möchte dazu aber auch einen kurzen Rückblick machen, damit wir uns einfinden in den heutigen Vers oder die heutigen Verse. In den ersten zwei Versen haben wir beim letzten Mal festgestellt, dass Paulus über, ja, wir nennen das einen Wunsch an die Epheser oder einen Gruß an die Epheser, aber tatsächlich lesen wir dort von keinem Wunsch. Die ersten zwei Verse hatten wir überschrieben und eigentlich aus dem Text herausgenommen, mit den Worten: Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Es ist kein Wunsch, das ist kein Ratschlag oder dergleichen, sondern es ist wirklich so. Es ist ein Fakt, den Paulus wusste, dass das eintreffen wird, weil er in Kapitel 3 schreibt oder in Kapitel 1, auch ein bisschen später, ab Vers 15 schreibt er: Ich bete darum. Und ich weiß, wir haben den gleichen Gott. Und ich weiß, dass er die Gebete erhören wird, weil sie seinem Willen entsprechen. Deswegen, Paulus ist nicht bei Wünsch dir was. Paulus ist so, ist da, wo er weiß, Gott wird wirken. Gott wird handeln. Wir haben uns angeschaut, die Stadt Ephesus, in der die Epheser leben. Wir wissen, dass die Stadt, dass die Hauptstadt war von Okkultismus, wo die Magie die Hauptrolle spielte, wo das Schulungszentrum für alle okkulten Praktiken war des Römischen Reiches. Dort betrieb man viel Götterei, über 50 Götter waren dort gewesen, die Hauptgöttin Artemis, nachher von den Römern umbenannt in Diana. Und wir haben uns die Entstehung der Gemeinde dort angeschaut, durch Paulus, der durchreiste. Dann Aquila und Priscilla waren dort, Apollos, der verkündigte. Paulus hat erst im Tempel gelehrt, dann wurde er dort rausgeschmissen, weil es den Juden nicht passte, weil viele von diesem Evangelium hörten, die wunderbare Nachricht vom Kreuz von Christus, worüber wir gerade nachgedacht haben. Und die haben ihn rausgeworfen und der Philosoph Tyrannus nahm ihn auf und sagt: Okay, bei mir in meinen Räumlichkeiten, ich finde es gut, was du lehrst, hier kannst du weiter lehren. Somit sind Juden zum Glauben gekommen, aber auch Griechen, Nicht-Juden. Der Epheserbrief allgemein handelt um die Einheit der Gemeinde. Deswegen ist es wichtig zu wissen, es sind Nicht-Juden und Juden zusammen in dieser Gemeinde und es gibt Probleme, die Paulus behandelt und anspricht und versucht, ein bisschen zurechtzuweisen. Und gerade in den heutigen Text haut Paulus voll in die Kerbe und sagt, was Einheit ist und wozu Gemeinde ist. Wir haben uns natürlich den Verfasser angeschaut, seine Zustände. Paulus, der in Rom sehr wahrscheinlich sitzt im Gefängnis, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, angekettet an einen Soldaten, niemals losgelöst. Die Soldaten hatten Glück, jeder von ihnen musste das Evangelium 24 Stunden, 7 Tage die Woche hören. Und wahrscheinlich sind sie sogar zum Glauben gekommen. Wir haben einen Briefüberblick uns angeschaut, wie der Brief aufgeteilt ist. Es ist wunderbar zu sehen. In den ersten 3 Kapiteln haben wir gesehen, da geht es darum, was Gott für uns getan hat. Wie Gott sich für uns hingegeben hat in Christus Jesus und den Geist. Und in Kapitel 4 bis 6 lesen wir, wie Paulus aufruft: Darum auch wir, und dann geht er auf die Gemeinde ein, so können wir Gott dienen. Die 1 bis 3, Gott für uns, und Kapitel 4 bis 6 ist wir für Gott. Die Einleitungsverse, wie vorhin schon erwähnt, Vers 1 und 2, die Begrüßung, sind kein Wunsch gewesen, sondern ein klarer Ausdruck von dem, was ist und was sein wird. Mit der Zuversicht und Hoffnung, die Paulus hat im Gebet zu Gott. Ich vertraue Gott und ich kenne Gott. Und wir haben abgeschlossen mit ein paar Fragen. Ich weiß nicht, ob du beim letzten Mal dabei warst, wo wir den Epheserbrief betrachtet haben. Was wünschst du deinem Nächsten oder der Gemeinde? Oder betest und ringst du um die Gemeinde, um die Geschwister mit Hingabe, wie Paulus es tut? Wünschst du denen von dir aus, also ich wünsche einen Ferrari, ich krieg den nicht. Ich bete zu Gott, wenn ich weiß, wenn ich in sein Wort schaue, was er möchte, und so will er das tun. Die zweite Frage, Paulus spricht an die Heiligen und Gläubigen, war: Bist du ein Heiliger? Martin hat das eben gut erwähnt. Bist du einer, der in Christus ist, in dem der Heilige Geist wohnt? Das war die zweite Frage. Die dritte war: Was ist für dich das Wichtigste? Gesundheit und Glück oder Gnade und Frieden mit Gott zu haben? Dass du in Frieden mit Gott bist, mit deinem Nächsten und in der Gemeinde. Was ist dir wichtiger, dass du gesund bist oder Frieden zu haben, bis in alle Ewigkeit mit dem Schöpfer? Und unser heutiger Predigttext, wir möchten weitergehen, beinhaltet nur einen Satz. Es ist etwas sehr Erstaunliches und Außergewöhnliches. Und der Satz befindet sich heute in Epheser 1, das sind die Verse 3 bis 14. Im Griechischen ist das tatsächlich ein einziger Satz. Wir sehen, wie viel das ist. Ich habe noch nie so einen langen Satz hingekriegt. Und das fiel mir auch schwer, diesen Satz in einem Satz zusammenzufassen. Ich möchte diesen Predigttext gerne einmal vorlesen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in den Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmt widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammengefasst in Christus, sowohl was im Himmel als was auch auf Erden ist. In welchen wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorher bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich bete noch eben. Vater, bitte öffne unsere Herzen, öffne meinen Mund, gebrauche uns, verändere du uns durch dein Wort. In Jesu Namen, Amen. Ein langer Satz. Was auffällt in diesem ganzen Satz ist: in ihm, und ganz wichtig, dreimal finden wir das, zum Lob seiner Herrlichkeit. Dieser Satz ist aufgebaut wie ein Lied. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Wir finden dreimal zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir haben vorhin Lieder gesungen. Und wir haben auch eine Strophe immer wiederholt in den Liedern. Vielleicht kennt ihr auch das Lied "Du großer Gott". Wenn ich die Welt betrachte und im Refrain: Dann jauchzt mein Herz dir, Herrscher, zu. Und dann kommt wieder eine Strophe und: Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Und dann, da sind einige Strophen und immer wieder im Refrain: Und darum jubel ich dir zu. Darum preise ich dich, darum feiern wir unseren Gott. Und ebenso ist das auch hier aufgebaut, wie Paulus es macht. In Vers 3 macht er eine Einleitung kurz, dann beschreibt er etwas zum Lob seiner Herrlichkeit. Dann kommt der Refrain. Dann beschreibt er wieder etwas und zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das macht er dreimal. Und wir möchten heute ein bisschen darin tiefer hineinblicken, was das genau heißt, was der Inhalt da ist, weil es ist schon nicht einfach, so einen Satz auseinanderzunehmen. Und wir möchten ein bisschen betrachten, vielleicht entdecken wir ein bisschen was Neues und wo wir vielleicht noch ein bisschen was anders verstanden haben. Wir finden solche Schreibweisen auch in den Psalmen. Gerade eben haben wir im Psalm gehört, im Psalm 136, da ist das ganz extrem, da kommt eine Verszeile, denn deine Gnade währet ewiglich. Zweite Verszeile, denn deine Gnade währet ewiglich. Dritte Verszeile, und das geht 20, 30 Verszeilen weiter. Immer, denn deine Gnade währet ewiglich. Das soll zum Vorschein kommen. Und zum Lobe seiner Herrlichkeit, das soll heute, darum soll es heute gehen, und darum geht es auch in diesem Text. Es geht um die Gnade Gottes. In dem Psalm und hier zum Lobe Gottes. Wir haben drei Strophen und dreimal den Refrain. Die Strophen, die erklären etwas, und der Refrain zeigt uns auf, was damit zu tun ist. In den Versen 3 bis 6 ist die erste Strophe, den Verse 7 bis 12 die zweite Strophe und in Verse 13 bis 14 finden wir die dritte Strophe, die auch endet mit dem Vers, mit dem Satz, mit den Worten zum Lobe seiner Herrlichkeit. Wir finden kleine Unterschiede im Refrain und zum Ende aber die Komplettausführung, wie es sein soll. Ich möchte den ersten Vers vorlesen, den Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Korrekt übersetzt wäre das, gesegnet sei Gott. Also Gott sei gesegnet, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Was spannend hier ist, es ist ein Wortspiel, das Paulus gebraucht. Wir lesen dreimal segnen, aber dreimal ist das ein anderes Wort, eine andere Wortbedeutung. Er fängt an, gepriesen, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gott soll alle Ehre, Lob und Dank gebracht werden. Dieses gesegnet heißt, bringt dem Ehre, der wert ist, Ehre anzunehmen. Gibt dem Ehre und Lob, der es wert ist, gelobt zu werden. Es ist allein Gott. Es ist nur ein Anspruch Gottes, diesen Lob anzunehmen. Das Wort gesegnet hier in diesem Fall. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gott, der Vater, der Meister, der Lehrer, Jesus Christus. Jesus Christus ist der Sohn Gottes und unser Herr. So lesen wir das auch immer wieder. Wir sagen auch, Herr Jesus Christus. Gott, der Vater von unserem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er, weil er heilig ist, weil er rein ist, weil er alleine es wert ist. Selbst Jesus, hier steht nicht gepriesen sei Jesus, sondern gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, weil Gott es wert ist. Selbst Jesus selbst sagt es in Matthäus 19, Vers 17, wo jemand kommt zu ihm und sagt, guter Meister. Jesus sagt, was nennst du mich gut? Nur Gott ist gut. Nur Gott ist es wert, gut genannt zu werden. Selbst Jesus weist auf Gott. Er allein ist es wert. Und dieser Gott, der uns gesegnet hat, das heißt, der uns befähigt hat, der uns dazu bereitet hat, in Jesus Christus ihn überhaupt loben zu können. Dieser gesegnet, der uns gesegnet hat, der uns in die Gegenwart Gottes gestellt hat, damit wir ihn in Heiligkeit anbeten können. Der Gott, der heilig ist, hat uns durch Jesus Christus in seine Gegenwart gestellt, dass wir überhaupt ihn in Reinheit anbeten können. Nur ein Kind Gottes, deswegen ist Vers 1 und 2 so wichtig. Paulus schreibt an die Heiligen und Gläubigen. Nur die, die heilig sind, die in der Gegenwart Gottes sind, können Gott in aller Reinheit und Heiligkeit anbeten, wie es Gott auch gebührt. Niemand sonst. Wie hat er das gemacht? In Christus Jesus, seinen Sohn, sind wir würdig gemacht worden, ihn anzubeten. Okay, was hat er aber mit den geistlichen Segen auf sich? Ich lese nochmal. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen, der uns hineinversetzt hat in die Gegenwart Gottes. Gott sei die Ehre, weil er uns befähigt hat, ihn zu ehren, indem er uns durch Jesus Christus in seine Gegenwart gestellt hat. Wie kann er das machen? Der geistliche Segen in den himmlischen Regionen, der uns gehört, ist, wir dürfen in den himmlischen Regionen, in der Gegenwart Gottes sein. Ist das nicht gewaltig? Aber wie sind wir das? Liebe Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme und jetzt bin ich da. Nein, durch Jesus Christus. Wir lesen immer wieder in ihm, in Jesus Christus. Wie macht er das? Wieso sind wir schon in den himmlischen Regionen? Dann lesen wir 1. Petrus 3, 22. Wir möchten das mal lesen. 1. Petrus 3, 22. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und die Mächte sind ihm unterworfen. Dieser ist Jesus mit gemeint, ist jetzt zur Rechten Gottes. Er ist in den Himmel aufgefahren, woran wir glauben. Hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Und weil wir in Christus Jesus sind, wo sind wir? Bei Gott, in der Gegenwart Gottes. Dadurch, dass Jesus bei Gott ist und sein Geist, dazu kommen wir auch später noch, in uns ist, sind wir hineinversetzt, jetzt schon die Heiligen, die in Christus Jesus sind, in den himmlischen Regionen. Es ist etwas so Gewaltiges, wer denkt jeden Tag dran? Ich bin schon in der Heimat adressiert, bei Gott in der Gegenwart. Ich bin schon da, in Christus Jesus, gesegnet worden. Mein Erbteil, da kommen wir gleich noch zu. Ich bin schon da. Und Paulus, das Erste, was er macht im Epheserbrief, er weist darauf, und ihr seid schon da. In Christus. Das, was die Ältesten in Offenbarung tun, 24 Stunden, Tag und Nacht lesen wir. Sie singen was? Heilig, 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 der Herr Gott, der Allmächtige. Jesus befähigt uns, Gott den Vater durch den Geist anzubeten. Gott sei die Ehre, weil er es wert ist. Er hat uns befähigt, dass wir ihn ehren. indem er uns in die Gegenwart versetzt hat von ihm, durch den Geist Jesu Christi, der zur Rechten Gottes sitzt. Er hat uns befähigt, dass wir ihn ehren, indem wir in seine Gegenwart versetzt worden sind, durch den Geist Jesus Christus, der zur Rechten Gottes sitzt. Das ist die Einleitung in dieses Lied. Ich möchte weitergehen in Vers 4 bis 6. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm, in Jesus Christus. In Jesus Christus. Es geht immer wieder es geht nur um die Heiligen. Die, die wirklich Vergebung empfangen haben, die Buße getan haben, die Kinder Gottes sind. Darum, um diese Menschen redet Paulus hier. Die sind tadellos vor Gott. Sie sind heilig. Getränkt in und von der Liebe, die von Gott durch Jesus in uns vorhanden ist. Und dann sagt er, das hat er festgelegt vor Grundlegung der Welt. Bevor die Erde geschaffen worden ist, hat Gott es so geplant und festgelegt. Jetzt kommt das Thema Vorherbestimmung zur Sohnschaft für sich selbst. Erwählung ist so ein Thema, was in der Christenheit sehr, sehr viel Streit hervorruft. Im Voraus ist es entschieden, aber was genau? Hier steht nicht, und darauf möchte ich hinweisen, hier steht nicht, wer nicht erwählt worden ist. Weil das ist nämlich oftmals die Diskussion. Man hört Erwählung und man spricht, ja, dann sind die nicht erwählt. Darum geht es nicht. Das will Gott und Gott durch Paulus hier auch gar nicht sagen. Ich möchte ein Beispiel machen. Jedes Beispiel hinkt, aber ich hoffe, das hilft ein bisschen zu verstehen. Wir haben zu Hause eine Terrasse geplant. Wir haben, bevor wir sie gebaut haben, haben wir die Terrasse geplant und uns Gedanken gemacht, wie sie uns dienen soll. Jeder, der etwas gebaut hat, etwas mal bilden will, der plant im Voraus, wie es mir dienen soll. Wir wollen uns Hühner holen und wir planen im Voraus, wie wir daran Freude haben, wie sie uns zu Diensten quasi stehen. Oh, wir haben sie erwählt, uns zu dienen. Hier geht es nicht um Erwählung von den oder den. Hier geht es darum, wozu die Gemeinde Gottes erwählt ist. Ja? Wozu ist die Gemeinde Gottes erwählt? Denn er spricht in Vers 1 und 2 von den Heiligen und Gläubigen und nicht von irgendwem, sondern von den Heiligen und Gläubigen. Er schreibt an die Epheser, an die Gemeinde in Ephesus, an die Heiligen und Gläubigen, an die Wiedergeborenen. Die Wiedergeborenen, die Gläubigen, die Gemeinde Gottes ist vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt in der gnädigen Absicht Gottes, ihn Gott zu loben und zu ehren. Die Gemeinde Gottes ist dazu vorherbestimmt, vor Grundlegung der Welt, Gott zu ehren und zu loben. Das ist unsere Aufgabe. Das haben wir vorhin auch gemacht. Nein, das haben wir nicht gemacht. Das war nur eine Strophe. Zu Hause, unser Leben, unser Alltag, das sind die anderen Strophen. Auf der Arbeit, zum Finanzamt oder mit den Kindern, das sind die anderen Strophen, Gott die Ehre zu geben. Aber warum jetzt das Ganze? Warum braucht Gott das? Warum hat Gott das so geplant? Warum hat Gott das so gewollt? Weil er es wert ist, angebetet zu werden, so wie in dem dritten Vers. Gott möchte, dass wir in seiner Gegenwart sind, ihn loben und preisen für die Gnade, die wir durch Christus bekommen haben, dass wir in seiner Gegenwart durch Christus stehen können. Dafür sollen wir ihn preisen und loben. Wenn ich etwas baue oder ein Handwerker, warum baut er etwas? Damit es ihm dient. Vielleicht ein bisschen verrückt, dieses Beispiel, aber warum bauen wir uns in ein WC in die Toilette? Dass wir es verherrlichen? Boah, schön, toll. Nein, dass es uns dient. Verrückt, oder? Wir sagen nicht, oh, das ist ungerecht. Nein, es soll uns dienen und es ist schön. Und wir haben tatsächlich am Anfang, wir haben lange ausgesucht, welches und wie, damit wir Freude auch daran haben, dass alles in allem schön ist. Und Gott hat sich seine Gemeinde ausgesucht, dass sie ihm dient und alle Ehre gibt, weil er es wert ist. Dafür ist die Gemeinde vorherbestimmt worden, erwählt worden. Nach dem Wohlwollen des Handwerkers, der Gott selbst ist. Wir sind dazu erwählt worden, heilig und tadellos zu sein in Christus, weil er heilig ist, der uns heilig macht, um in Gottes Gegenwart zu leben, durch Christus, der Geist Christi, der in uns ist, und ihn für diese Gnade in seiner Gegenwart sein zu können, zu loben und preisen. Ich wiederhole nochmal, wir sind dazu erwählt worden, heilig und tadellos zu sein durch Christus, um in der Gegenwart Gottes durch Christi Geist zu leben und ihn für diese Gnade für uns, dass wir in seine Gegenwart überhaupt können, loben und preisen. Das war die erste Strophe. Jetzt die zweite Strophe, 7 bis Vers 12. Vers 7 bis Vers 12. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmt widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm, in Christus. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammengefasst in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch auf Erden, in ihm, in welchen wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Es ist schon viel. Und das ist noch nicht mal ein fertiger Satz. Was haben wir? In ihm haben wir die Erlösung. In Christus haben wir die Lösung. Was haben wir noch? Wir haben die Offenbarung des Geheimnis Gottes. Und was haben wir noch? Wir haben ein Erbteil erlangt. Wir haben ein Erbteil bekommen. Wer hat das bekommen? Die Heiligen. In Vers 2. Ich möchte anfangen mit der Erlösung. Vers 7 und 8. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Daran haben wir gerade eben gedacht. Die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Es ist jetzt interessant, er schreibt an Heilige, die rein sind durch Christus und schreibt dennoch von Vergebung. Durch Jesu Tod am Kreuz für unsere Schuld hat er uns losgekauft, stellvertretend. Jesus Christus hat gebüßt, mit seinem Blut bezahlt für die Vergehungen, was auch heißt, für die Fehltritte. Es geht nicht um einen Lebenswandel in diesem Vers, sondern es geht um die Heiligen, die Fehltritte tun. Wir können in Johannes 13 nachlesen über die Fußwaschung. Jesus wäscht die Füße und dann kommt er zu Petrus. Petrus sagt, nö, wenn, dann wasch mich ganz. Jesus sagt, nee, das brauchst du nicht. Du bist schon rein, aber eines braucht ihr noch. Wascht euch gegenseitig die Füße. Immer wieder macht ihr Fehltritte in eine Pfütze. Ne, dann wird man dreckig. Ein Fehltritt, wenn man so zack in eine Pfütze, gibt es vielleicht Ärger von Mama. Dann wird man dreckig und dann muss man sich immer hier ein bisschen sauber machen. Wir mussten, wenn wir nach Hause gekommen sind, wir waren barfuß draußen, sagte Mama, ab einmal ins Bad, die Füße waschen. Weil den Rest nicht. Der Rest ist ja sauber, aber die Füße sind dreckig. Und Paulus erklärt hier, wir haben die Erlösung, die haben wir, aber da ist noch so viel Vergebung, dass das alles, was noch die Füße dreckig wird, das macht er auch rein. Das wäscht er auch rein. An uns Heilige. Es ist schwierig, immer wieder, gerade in letzter Zeit, habe ich viele Gespräche, wo dann Menschen zu mir kommen und sagen, ich habe jetzt so einen Mist gebaut. Ich habe so einen Mist gebaut. Bin ich denn jetzt noch gerettet? Wie kommst du auf so einen Blödsinn? Natürlich bist du gerettet. Ist dein Lebenswandel auf Gott fokussiert? Hast du dein Leben Gott gegeben? Ja? Ja, dann wäscht er auch die Füße. Da hat er genug Wasser. Und das macht er liebend gerne. Wir dürfen Gewissheit haben, wenn wir unser Leben auf Gott ausgerichtet haben. Jesus ist gekommen, weil er weiß, dass wir das nicht packen können. Wir können das nicht, wir sind Menschen. Und deswegen schreibt Paulus hier, für die Fehltritte ist genug Vergebung da. Rein seid ihr. Jeder, der sich bekehrt hat und den Fokus auf Gott richtet, nicht mehr auf sich, sondern auf Gott. Das ist die Bekehrung. Ich kehre von dem Leben, was auf mich fokussiert war. Ich mich bei mir, lieber Gott segne diese vier, drehe ich um und sage, nein, mein Ich stirbt und ist gestorben. Zwischendurch kommt meine Dummheit wieder vor und ich hole es wieder. Aber Gott, ich will für dich leben. Du sollst mein Leben sein. Und in allem soll der Lebenswandel auf dich ausgerichtet sein, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist der Refrain. Vergebung, die er uns in Überströmenden widerfahren ließ, nach dem Reichtum seiner Gnade. Überströmt, das lesen wir auch im Psalm 23, und du schenkst mir den Becher voll ein. Es fließt über und über und über und über und über. Es hört einfach nicht auf. Das ist die Vergebung, die hier geschrieben ist. Die Vergebung, die er uns im überströmenden Maße widerfahren ließ, nach dem Reichtum seiner Gnade, das ist unser Gott. Er weiß, dass wir uns Fehltritte manchmal leisten, aber Vergebung ist überströmend da. Manchmal auch in den Gesprächen, dann reden wir und dann ist es der Person unangenehm, die Sünde anzusprechen. Es ist dir auch peinlich. Meine Gedanken sind dann, du, wenn ich von mir erzähle, bin ich noch schlimmer. Wisst ihr, was die Krönung ist? Lesen wir in 1. Timotheus 15. Da sagt Paul, ich bin der Schlimmste. Paulus, der schreibt diesen Brief, der sagt, ich bin der größte Sünder von allen. Aber er schreibt hier in Epheserbrief, sagt er, und da ist Vergebung in überströmenden Maßen, selbst für mich, der ich der Schlimmste bin. Wie viel mehr dann für dich, wenn du Fehltritte gerade tust? Und das will Paulus hier zum Ausdruck bringen. Gott hat Vergebung im überströmenden Maße. Wenn du gerade auch mit deiner Heilsgewissheit daran zweifelst, Nee, sagt Paulus, wenn du zweifelst, dann müsste ich schon lange dran zweifeln. Aber sagt er, nee, das tue ich nicht, weil ich Gott kenne. Er vergibt nach dem Reichtum seiner Gnade. Und im Vers 9 setzt er noch einen drauf. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat. Er hat uns seinen Willen offenbar gemacht, was vorher ein Geheimnis war. Paulus sagte, wir haben ein Geheimnis, eine Offenbarung, das vorher die alle nicht kannten. Im Epheserbrief werden wir weiter feststellen, Paulus eröffnet Geheimnisse, getrieben vom Heiligen Geist, eingegeben vom Heiligen Geist, öffnet er Geheimnisse, die wir im Alten Testament nicht finden werden. Er spricht über die Ehe, über Mann und Frau, über das Verhältnis und sagt, dieses deute ich aber auf Christus hin, zurück. Das ist ein Geheimnis, was vorher noch nie so erklärt worden ist. Und Paulus sagt, uns aber ist es offenbar geworden, den Heiligen, dürfen wir nicht vergessen, Perspektive, den Heiligen ist offenbar geworden, ein Geheimnis. Nämlich ein Geheimnis, was im Himmel und auf Erden geschieht und geschehen soll. Uns ist der ganze Ratschluss Gottes offenbar gemacht worden, von der Schöpfung an bis an den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Gottes Plan von der Schöpfung an, ist das das Geheimnis? Das Geheimnis geht vor der Schöpfung noch, sagt Paulus so. Vor Grundlegung der Welt. Guck mal, hier ist ein Geheimnis, was wir vorher nicht wussten. Gottes Plan mit dem Menschen, mit der Welt, mit den Heiligen, mit uns, mit seiner Gemeinde. Der Rettungsplan durch Christus vor Grundlegung der Welt. Das Geheimnis, das er für uns ein Erbteil bereitet hat, gegeben hat durch Christus, die wir vorherbestimmt sind in Christus, damit wir im Himmel, aber schon jetzt auf der Erde zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Ihn in allem loben, jetzt schon und bis in alle Ewigkeit. Ich hatte Offenbarung kurz angeschnitten, Offenbarung 5, Vers 8. Die Ältesten beugen sich nieder und rufen, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war, der ist und der kommt. Tag und Nacht. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch. Ein Beispiel, vielleicht verdeutlicht es etwas. Stell dir vor, euer Partner, ein Freund, die Kinder, da wird es ein bisschen schwieriger, oder Opa, oder die Kinder kommen und sagen zu der Mama, Mama, dir sei Ehre, Lob und Herrlichkeit bis in alle Ewigkeit. Was denkt man dann? Das ist komisch, ne? Das macht das Kind morgens. Mittags, Mama, dir sei Lob, Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Denkt man, was ist heute passiert? Wir gehen raus, sind in der Stadt und ganz laut ruft das Kind, meiner Mama sei Lob, Ehre, Herrlichkeit in Ewigkeit. Vielleicht nimmt man das mal an die Seite und versucht mal ein paar Sachen zu verdeutlichen. Warum? Warum würden wir so reagieren? Weil wir es nicht wert sind. Wir wissen, dass wir es nicht wert sind, dass man uns sowas zuruft. Deswegen ist es uns peinlich, ist es uns unangenehm. Nee, was macht der da? In der Öffentlichkeit, die Leute hören das. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Gott ist es nicht peinlich. Warum? Weil er es wert ist. Gott ist es wert, deswegen ist es nicht unangenehm. Wir machen etwas Tolles, bauen was und dann kommt jemand und sagt, das kannst du richtig gut. Wie reagieren wir? Ja, danke. Warum? Ja, ich weiß, ich kann das. Aber bei Ruhm, Lob, Herrlichkeit in Ewigkeit hört es auf, weil wir wissen, wir sind es nicht. Das ist nicht unser Verdienst. Das ist nicht unsere Wirklichkeit. Das ist nicht die Wirklichkeit, auch die vor Gott ist. Und wir wissen das, deswegen ist es unangenehm, weil es uns nicht zusteht. Aber hier ist genau das, die Ältesten machen das, weil es so ist. Gott ist wert, dass man ihn ständig zuruft für seine Gnade, für seine Herrlichkeit, für seine Liebe, für seine Treue und so weiter und für seinen Sohn in erster Linie. Gott ist es wert, deswegen ist es nicht unangenehm. Seine Gnade ist so reich, dass wir nicht anders können, als zum Lob seiner Herrlichkeit zu dienen. Oder können wir doch anders? Seine Gnade ist so reich, dass wir nicht können, ihn nicht zu dienen, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Ich bin überzeugt, mir würde widersprochen werden. Warum wird widersprochen, dass wir auch anders können? Wir können auch für uns leben, nicht nur für Gott. Warum? Weil wir seine Gnade immer wieder vergessen. Ich bin froh um das Abendmahl, das uns immer wieder aufzeigt, wo wir nicht anders können, darüber nachzudenken, welche Gnade er uns in Christus gegeben hat, damit wir wieder fokussiert werden, zum Lob seiner Herrlichkeit zu leben. Dafür ist das Abendmahl da. Dass wir fokussiert werden, neu auf die Gnade unseres Herrn und Heiland, der uns auf Gott zeigt, Gott hat das geplant vor Grundlegung der Welt. Wir leben auf der Arbeit zum Lob seiner Herrlichkeit. In der Schule, lebt ihr zu Gottes Ehre? Manchmal schwer, ne? Ja? Richtig gut. In der Gemeinde, ich muss noch Musik machen. Ich muss noch Kinderstunde vorbereiten. Oh, ich muss noch das machen. Ah, wir müssen den Bau noch. Ich möchte einfach Beispiele geben, ja? Meiner Frau gegenüber. Lebe ich mit der Perspektive und dem Fokus, dass Gott mir gnädig ist, dass ich in Ewigkeit, in seiner Gegenwart, meinem Schöpfer entgegentreten kann. Dass er mir gnädig so große Gnade verliehen hat, meine ganze Schuld genommen hat, dass ich heilig genannt werde von ihm, durch Jesus Christus. Wenn wir uns bewusst wird, was für eine Gnade wir erfahren haben, dann können wir nicht anders als Gott die Ehre in allen Dingen zu leben, im Himmel und auf der Erde, lesen wir. Und ich muss sagen, sehr oft vergesse ich diese Gnade und habe diesen Blick nicht. Und es macht mich fertig und dann lese ich, und er hat Vergebung für unsere Fehltritte übermaß hinaus. Und ich bin dankbar. Und was macht es? Es führt mich hin zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ich darf ihn dienen im Lobpreis für seine Gnade. In ihm haben wir die Erlösung und auch ein Erbteil, die wir vorherbestimmt sind, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten in allen Dingen auf der Erde, heute und im Himmel in Ewigkeit. Und jetzt zum letzten Abschnitt, zur letzten Strophe, Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden im Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. In Christus sind wir durch den Geist, durch den Heiligen Geist versiegelt worden. Das heißt, bestätigt oder kenntlich gemacht worden, macht es vielleicht ein bisschen deutlicher. Wir sind kenntlich gemacht worden für Gott. Wir kennen das im Alltag ganz häufig wie etwas kenntlich gemacht worden ist. Wenn der Hersteller ein Auto baut, wie macht er das kenntlich? Emblem drauf, pack! Wenn wir auf der Autobahn fahren und Autos rauschen an uns vorbei, das machten wir immer, wenn wir ein bisschen jünger waren, dann fahren Autos, ein BMW, ein Audi. Ah, wir wissen, das ist von dem Hersteller. Ne? Man weiß direkt, wer der Hersteller ist. Die sind versiegelt worden mit ihren Emblemen. Das ist BMW, muss ich sagen, ich fahre ein. Das ist das Siegel, das Kennungsmerkmal, Kennungszeichen. Das ist von diesem Hersteller und das ist seins. Es gibt auch falsche Siegel. Als ich noch in der Schule war, da war ich mal nicht in der Schule und da muss man sich ja entschuldigen. Da musste die Mama unterschreiben. Ich dachte, okay, das kannst du auch. Dann habe ich die Unterschrift von Mama drauf gemacht, selber was geschrieben, komme zur Lehrerin und sie sagt, oh, wir gehen mal kurz ins Sekretariat. Ich sage, warum denn? Ja, um das mal irgendwie abzugeben. Keine Ahnung mehr. Und dann gingen wir hin und dann sagt sie, was soll das denn? Ich sage, was denn? Das ist nicht die Unterschrift von deiner Mutter. Ich kenne das und die Unterschrift von deiner Mama. Das ist das falsche Siegel. Das ist Täuschung. Und manchmal leben wir so und versuchen mit Werken gerecht zu werden und tun und machen und denken, haben wir das richtige Siegel vor Gott. Gott sagt, sorry, das ist Urkundenfälschung. Du gehörst nicht zu mir, wenn du versuchst, mit Werken gerecht zu werden. Du brauchst das Siegel mit dem Heiligen Geist. Urkundenfälschung nehme ich nicht an. Bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist? Ist der Geist Gottes in dir? Bist du heilig? Oder bist du nur eine Urkundenfälschung und versuchst, heilig zu sein? Sorry, aber wenn Gott kommt, er nimmt nur die Seinen und nicht die, die eine Urkundenfälschung versuchen. Nicht angenommen, du gehörst nicht zu mir, wird er sagen. Ich freue mich auf unsere Hühner, die bekommen alle ein Siegel. Und wenn die mal weglaufen und jemand die findet, wird er einen Fuß finden, Jonathan Dick, Hönige 3. Er wird wissen, zu wem die gehören. Sie gehören mir. Und jeder soll sehen, die gehören mir. Und so ist Gottes Siegel ebenfalls. Wir sind versiegelt beim BMW. Die gehen mit Ehre. Das sind unsere Autos. Ja? Vorne und hinten. Jeder soll es sehen. Das sind unsere Autos. Wir haben sie gemacht. Es ist mein Motor drin. Gott möchte auch, dass wir ihm Raum geben und dass die Menschen sehen, wenn wir in der Dönerbude beten, denken, peinlich. Nein, ich gehöre diesem Hersteller. Ich bin neu geboren. Das sind meine Kinder, sagt Gott. Versiegelt. Wir decken oftmals über dieses Siegel ein Tuch drüber, dass wir nicht erkannt werden. Warum nicht? Weißt du, welche Gnade du erfahren hast? Weißt du, welche Gnade wir in Christus haben? In Ewigkeit. Ich möchte zum Schluss kommen und dich nochmal persönlich fragen, auch im Livestream. Trägst du das Siegel des Heiligen Geistes in dir? Hast du dich bekehrt? Bist du umgekehrt von deinem Weg zu Gottes Herrlichkeit, in die Anbetung Gottes, wozu du eigentlich bestimmt bist? Ist dein Lebenswandel auf Gott fokussiert? Zu Hause? Bei der Arbeit? Beim Fußballspielen? Oder kommst du und sagst, ich mache das schon. Gott vergibt Fehltritte und er hat Vergebung en masse, überfließend. Hast du verstanden, welche rettende Gnade durch Christus Jesus, der am Kreuz sein Leben ließ, sein Blut vergoss, damit du in die Gegenwart Gottes treten und leben kannst und ihn in seiner Gegenwart anbeten darfst? Gott hat die Gemeinde erwählt vor Grundlegung der Welt. Die Braut Jesu Christi, so lesen wir das auch, die Braut Jesu Christi ist für Christus zu Gottes Ehre geschaffen. Paulus geht auf das Sinnbild der Ehe ein und im ersten Buch Mose, Kapitel 2 und 3, lesen wir, da fehlt was, um etwas Wunderbares, Vollkommenes zu schaffen. Und er nimmt etwas von dem Manne, schafft die Frau für den Mann zu Gottes Ehre. Gott nimmt seinen Sohn, nimmt den Bräutigam, gibt den in die Herzen der Kinder, der Heiligen, durch den Heiligen Geist, als Braut für seinen Sohn, für seine Herrlichkeit. So finden wir Gottes Wort im Alten Testament als Sinnbild geschrieben für das, was wir heute lesen. Wir sind dazu bestimmt, weil Gott es wert ist. Herrlichkeit, Ruhm und Anbetung sei dir allein. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, weil du es wert bist. Der Schöpfer verdient die Ehre und ihm ist es nicht peinlich. Und nicht das Geschöpf verdient die Ehre. Amen.